Josua Kapitel 8 und wir lesen heute nur ein paar Verse, die Verse 30 bis 35. Josua Kapitel 8 und Vers 30. Damals baute Josua dem Herrn, dem Gott Israels, einen Altar auf dem Berg Ebal. So wie Mose, der Knecht des Herrn, es den Kindern Israels geboten hatte, wie es geschrieben steht im Buch des Gesetzes Moses. Einen Altar aus unbehauenen Steinen, über die man kein Eisen geschwungen hatte. Und sie brachten dem Herrn darauf Brandopfer dar und opferten Friedensopfer. Und er schrieb dort auf die Steine eine Abschrift des Gesetzes Moses, dass er in Gegenwart der Kinder Israels geschrieben hatte. Und ganz Israel samt seinen Ältesten und Vorstehern und Richtern stand zu beiden Seiten der Lade, den Priestern und den Leviten gegenüber, welche die Bundeslade des Herrn trugen, die Fremdlinge wie auch die Einheimischen, die eine Hälfte gegenüber dem Berg Gerizim und die andere Hälfte gegenüber dem Berg Ebal, wie Mose, der Knecht des Herrn, zuvor geboten hatte, das Volk Israel zu segnen. Danach las er alle Worte des Gesetzes, den Segen und den Fluch, alles, wie es ihm im Buch des Gesetzes geschrieben steht. Es war kein Wort von allem, was Mose geboten hatte, das Josua nicht gelesen hätte, vor der ganzen Gemeinde Israels, auch vor den Frauen und Kindern und den Fremdlingen, die in ihrer Mitte lebten. Wir sehen hier eine Stelle, die für uns auch wieder spannend und interessant ist, aber wir stellen uns die natürliche Frage, was hat das mit mir zu tun? Wie soll ich jetzt damit umgehen? Und übrigens, wenn ihr wollt, könnt ihr schon zumachen. Also ich glaube, wir werden dann wieder lüften, nach der Predigt dann. Ich möchte heute aber aus dieser Stelle, und ich muss zugeben, ich habe auch mit dieser Stelle gerungen. Ich habe gesagt, mir gedacht, okay, ich weiß, was da los ist, aber was sind die zeitlosen Prinzipien für uns heute aus dieser Stelle? Und ich bin wirklich sehr ermutigt, wie ich dann herausgefunden habe, was hier eigentlich vorgeht und wie wir heute eigentlich so viel daraus lernen können. Und ich möchte heute eine Predigt aus dieser Stelle halten über dieses Thema, ein treuer Gott und ein hingegebenes Volk. Weil in dieser Stelle sehen wir die Treue Gottes und wir sehen auch das Volk Israel, das sich erneut dem Herrn einfach hingibt und sagt, wir folgen dein Wort. Wir sind dein Volk. Und um das zu verstehen, ist es wichtig, dass wir ein bisschen zurückgehen und circa, und ich rede jetzt grob in den Daten, grob circa 2000 Jahre vor Christus zurückdenken. Ungefähr 2000 Jahre vor Christus gab es einen Mann, der hieß Abraham, der lebte in Ur der Chaldäer. Dieser Mann, wenn wir 1. Mose Kapitel 12 aufschlagen, hat dann vom Herrn eine sehr klares Befehl bekommen, klare Anweisung. Vers 1 von 1. Mose 12. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. So, welcher Herr ist das? Ist das irgendein anderer Herr, als was du und ich heute haben? Ist das irgendein anderer Gott? Ja, das ist der Gott des Alten Testaments und wir haben Gott des Neuen Testaments. Nein, nein. Gott ist Gott. Was haben wir heute gelesen? Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und auf Ewigkeit, immer. Hier spricht Gott. Hier spricht der Herr. Der Herr sagt, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Wo wohnte Abraham? Er wohnte in einem hochentwickelten Gebiet. Ur der Chaldäer war extrem hochentwickelt. Und heute gibt es auch Ausgrabungen. Du kannst hingehen und vieles noch anschauen. Das ist ein geografischer Ort, eine echte Stadt. Es ist etwas, das in der Geschichte echt ist. Vers 2, und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Amen. Ich will segnen, die dich segnen, verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Und da sagen wir alle, die nicht jüdisch sind, Amen. Weil das sind wir, okay? Durch Abraham kam Jesus und das ist für alle, für die ganze Welt. Was hat dann Abraham getan? Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot und den Sohn seines Bruders, samt alle ihre Habe, die sie erworben hatten und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. So, was hat dann Abraham getan? Wir sehen hier, ich hoffe, wir können das halbwegs gut sehen auf dem PowerPoint. Wir sehen hier Ur als erstes. Von dort ging er nach Haran, hier oben. Und dann von Haran nach unten. Und er bleibt dann in Sichem. Dort kommt er an, in Sichem. Und es steht dann, dass nach dieser langen Reise, also vergiss nicht, das war jetzt ohne eben ein Auto oder Zug, also die hatten Kamele natürlich, das war der damalige Mercedes, glaube ich. Also die Leute, die kein Mercedes hatten, gingen zu Fuß. Also das ist eine sehr, sehr lange Reise. Und das, weil Gott sagt, verlass deine Stadt und deine Verwandte. So, ihm ging's gut. Aber er glaubte Gott. Und er folgte Gott. Und dann steht in 1. Mose 12, Vers 6. Und Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem. Bis zur Terebinte Mores. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach. Und übrigens, es steht nichts in der Schrift, dass auf diese ganze lange Reise, dass Gott ihm ständig gesagt hat, weißt du, du tust das Richtige, mach weiter. Das ist der richtige Weg, geh weiter. Sondern er hat ihm gesagt, geh hin. Und dann, als er angekommen ist, finden wir das nächste Mal, dass Gott mit ihm spricht. Und er sagt dann eben, da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Wo ist er jetzt? Er ist in Sichem. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. So, hier haben wir ein Bild. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob ihr das halbwegs hinten sehen könnt. Aber ich habe versucht, das Herz zu zeigen. Du merkst hier Sichem. Das ist zwar auf Englisch geschrieben, aber Entschuldigung. Da siehst du diese Topographie. Hier war Abraham, circa 2000 Jahre vor Christus. Und hier ist Berg Ebal und auch Berg Gerizim. Also, Sichem ist in einem Tal. Und dort, an diesem Ort, ungefähr 2000 Jahre vor Christus, erscheint Gott Abraham und sagt, Abraham, dieses Land wird dir gehören. Du wirst ein großes Volk sein. Ich gebe dir meine Verheißung. So, jetzt, was ist mit Abraham passiert? Abraham starb, ohne ein großes Volk zu sein. Abraham starb immer noch als Fremdling in diesem Land. Aber heißt das, dass die Verheißungen, die Gott gibt, nicht in Erfüllung gehen? Nur weil wir vielleicht das nicht in unserem Lebenszeit sehen, in aller Fülle? Nein. Sondern was wir hier sehen ist, dass Abraham seine Rolle spielte, seine Aufgabe erfüllte und Gott seinen Plan verfolgte. Und dieser Plan, den Plan Gottes, ist eine sehr langfristige, eine sehr umfassende. Aber diese Verheißung geht in Erfüllung. Und Mose, als er noch lebte, hat dann eben befohlen, wenn ihr in das Land hineinkommt, dann müsst ihr zu diesem Ort hingehen. Und dort den Bund mit dem Herrn gemeinsam erneuern. Euch völlig neu hingeben. Und damit schließt sich sozusagen ein Kreis. Da ist Abraham dort gewesen, 2000 vorher, circa 600 Jahre später, das ganze Volk Israel, nachdem sie Jericho und Ai erobert haben, Sie sind über den Jordan schon hinübergegangen und jetzt stehen sie da und sie sind bereit, Amen zu sagen zum den ganzen Segen und Fluch des Bundes und sind bereit, als Volk Gottes das restliche Land einzunehmen. Und was wir hier sehen, ist die Treue Gottes, aber auch die Hingabe, die jede Generation vom Herrn verlangt wird, damit sein Arbeit und Werk vorangeht. Wir dürfen nicht vergessen, Gott hat uns in dieser Zeit eigentlich gegeben. Ich schaue meine Kinder an. Manche Leute sagen sowas Dummes wie, in solche Zeiten, wie könntest du jemals Kinder in der Welt setzen? Was für ein dummes Zeug. Also, was ist das für eine Denkweise? Das ist eine gottlose Denkweise. Wer soll dem Herrn dienen in solche Zeiten wie diese, wenn nicht die nächste Generation, gläubige Eltern, die gelernt haben, Jesus zu lieben, die gelernt haben, es gibt viel mehr als das, was ich sehe, es gibt das, was ewig ist, wie wir im Hebräerbrief gelesen haben, unser Zuhause ist nicht hier, unser Zuhause ist beim Herrn. Und dann, unsere Kinder haben das Vorrecht, in ihre Zeit, in ihrer Generation, dem Herrn treu zu dienen. Und das ist ein riesiges Vorrecht. Und dann eines Tages sind wir alle gemeinsam beim Vater. So, wir sehen hier eine Stelle, wo Abraham ein Altar gebaut hat und Gott geopfert hat. Also er hat eben zu Gott geopfert und er war bereit, dort zu sagen, Herr, ich folge dir nach. Dieses Land hast du mir versprochen, aber ich gehöre dir. Du bist Gott. Und jetzt kehrt das Volk dorthin zurück. Was ist es, das wir brauchen? Warum ist das hilfreich? Wir vergessen die Treue Gottes. Wir vergessen das immer wieder. 600 Jahre sind vorbeigegangen. Wird Gott treu sein? Ja. Was ist dazwischen passiert? Extrem viel. Aber dürft nichts vergessen. Israel ist von einem kleinen, wirklich ganz kleinen Volksstamm zu einer Riesennation geworden. Es sind 2 Millionen Menschen circa, die jetzt das Land einnehmen. Das ist riesig groß. Vor allem, du siehst, dass Gott tatsächlich Abraham zu einem großen Volk gemacht hat, genau wie er es versprochen hat. Die, die dazwischen waren, haben das Land nicht gesehen, aber sie waren ein Teil von Gottes Plan. Gott ist treu und wir vergessen das immer wieder. Und immer wieder müssen wir selbst uns daran erinnern, was tut Gott? Was ist mein Teil? Was ist meine Aufgabe? Herr, was willst du, dass ich tue? Und zweitens, ich denke, wenn wir diese Stelle anschauen, ist es erstaunlich, was Josua tut hier. Er hat gerade 2 wichtige Städte erobert, aber wenn wir dann also Kapitel 9 lesen und weiter, es sind Unmengen von feindlichen Könige und Städte noch übrig. Und statt dass er sagt, boah, wir haben so viel zu tun, weiter an die Arbeit gehen, wir müssen weiter kämpfen. Statt das zu tun, sagt er, okay, jetzt haben wir Fuß gefasst in diesem Land und jetzt gehen wir hin und wir erneuern den Bund mit unserem Gott. Es ist nicht so gut, es ist nicht wichtig, dass ich viel tue. Am allerwichtigsten ist, dass ich mit meinem Gott eng verbunden bin. Und er wird dann Schritt für Schritt mich leiten. Wir stellen unsere Tätigkeiten oft in den Vordergrund, wie Martha im Neuen Testament. Dienen, 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 dienen. Und Maria sitzt zu Füßen des Herrn und sagt, ich will nur Gemeinschaft. Und natürlich brauchen wir nicht nur Gemeinschaft, sondern sollen auch dienen. Aber es ist beides notwendig. Und das, was der Herr will, mehr als Dienst, ist, dass wir ihn lieben. Dass wir eng mit ihm verbunden sind. Dass wir eine Beziehung mit dem Herrn führen. So, Josua macht Pause und er begibt sich mitten in einem feindlichen Land, in einem Ort. Also, ich zeige das noch einmal später, aber ich glaube, militärisch gesehen, das hier in einem Tal ist kein guter Ort. Also, ich glaube, das wäre ein perfekter Ort für eigentlich einen Überfall. Josua sagt, nein, das Mose hat uns befohlen, geh dorthin, an diesem Ort, und tue das, und wir folgen dem Herrn. So, liebe Geschwister, was wir heute kurz gesagt betrachten wollen, ist, Gott will dein Herz haben. Er will nicht nur deine Dienste. Das soll aus deinem Herzen herausfließen. Er will auch, dass das Volk Israel damals nicht einfach alles einnimmt, sondern dass sie in einer Bundesbeziehung zu ihm stehen. Dass sie selbst sagen, wir sind nicht wie die Kanaiter, die wir jetzt vertreiben. Wir schauen es in Kürze an, aber sie haben dann die Fluche und auch dann die Segen des Gesetzes gelesen. Und die Fluche, das sollst du nicht tun. Das ging von eben allerlei arge sexuelle Sünden bis auf Diebstahl und Begehren und verschiedene Dinge, was auch im Gesetz verboten wurde. Das heißt, sei nicht so wie diese verlorene Welt, sondern hier ist dann der Segen für Nation Israel. Wenn du mir nachfolgst, sagte Gott, dann werde ich dich eine sichere Zukunft geben. Für uns sind nicht diese Verheißungen 1:1 übertragbar. Also der Herr hat uns nicht versprochen, wir werden reich sein, wenn wir Jesus nachfolgen. Okay? Aber die Verheißungen, die wir haben, finden wir überall im Neuen Testament. Das sind geistliche Reichtümer. Was sagte Jesus? Sammelt nicht Schätze hier auf Erden, wo Motte und Rost das zerstören. Das bringt uns gar nichts. Können wir nicht mitnehmen. Es bleibt alles da. Sucht und sammelt für euch Schätze im Himmel. Dort ist es ewig. Und das sind die Sachen, die mit Jesus verbunden sind. So, warum tust du, was du tust? Hat Gott dein Herz? Hast du ein reines Herz? Hast du ein Herz, das Gemeinschaft hat mit ihm? Der Herr möchte, dass wir mit Jesus, mit ihm eng verbunden sind. So, heute, wir folgen Jesus nach. Damals das Volk Israel folgte Josua. Josua ist ein Bild für Jesus. Das haben wir schon vorher gesehen. Josua als Leiter führt das Volk dorthin, um den Bund zu erneuern. Heute sehen wir drei wichtige Einflüsse aus dieser Stelle. Drei wichtige Einflüsse auf deine persönliche Hingabe. Ja, Josua leitete das Volk dorthin. Das ganze Volk ging hin. Aber wir dürfen niemals vergessen, ein Volk besteht aus einzelnen Menschen. Und wie schon vorher gesehen wurde, Achan war ein einziger Mann. Und er in seiner Untreue brachte das ganze Volk in eine sehr schwierige Situation. So, ja, Gott will, dass die Nation ihm folgt. Und heute würden wir sagen, der Herr Jesus will, dass wir als seine Gemeinde ihm folgen. Aber wer ist die Gemeinde? Irgendein unbedeutende oder nicht objektive Schar von Menschenseelen? Nein, die Gemeinde besteht aus einzelnen Menschen. Einzelne Persönlichkeiten. Gott ist tatsächlich treu. So, letzte Woche haben wir gesehen, dass Israel wieder aufgestanden ist, Ai erobert hatte und dort wirklich gezeigt hat, dass sie bereit sind, dem Herrn zu folgen, weil sie haben Achan und seine Sünden aus dem Volk vertilgt. Und jetzt, als nächstes, sagt Josua, jetzt gehen wir hin und tun, was Mose uns gesagt hat. Und das Erste, was wir betrachten hier, ist eigentlich die Rolle, die Josua gespielt hat. Die Treue des geistlichen Leiters ist vorteilhaft für deine persönliche Hingabe. Und ich rede hier von mehreren Leitern. Ich rede jetzt nicht einfach nur von Gemeindeleitung oder Ältesten. Gott hat in unserem Leben diverse Autoritäten gegeben, die geistlich uns vorstehen, die geistlich uns leiten. In diesem Fall ist es Josua, der Leiter Israels. Und Josua hätte auch sagen können, wie schon erwähnt, nein, keine Zeit, wir müssen kämpfen. Aber Josua kommt in diese Stelle fünfmal vor. Man merkt, wenn man diese Stelle liest, dass der Autor absichtlich die Rolle, die Josua gespielt hat, hier betont hat. Damals baute Josua dem Herrn Gott Israels einen Altar. Vers 30. Vers 32. Und er schrieb, wer ist er? Josua schrieb dort auf die Steine eine Abschrift des Gesetzes Moses. Und er in der Gegenwart der Kinder Israels geschrieben hatte. Vers 34. Danach las er, wer ist er? Josua. Natürlich, es heißt nicht unbedingt, dass Josua selbst gelesen hat, aber er veranlasste das. Es war auch von ihm aus, dass es passiert ist. Die Leviten, wissen wir, haben das eigentlich gelesen, laut die Stelle, wo Mose das vorschreibt. Und dann Vers 35, dass Josua, es war kein Wort von allem, was Mose geboten hat, das Josua nicht gelesen hätte. Und noch einmal, das, was passiert, war von Josua veranlasst und durchgeführt. Du und ich, wir alle, wir brauchen geistliche Leitung. Das ist etwas, das Gott vorgesehen hat. Er baut den Altar da oben, er schrieb das Wort und er veranlasste, dass das ganze Wort dann gelesen wurde. Wir sehen hier, dass Josua als ein Anliegen hatte, dass das Volk vom Herzen her erneuert dem Herrn folgte. Er tut genau das, was in Josua 1 steht, in Josua 1, 7 bis 8, wo Gott Josua befohlen hatte, sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. Und lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen. Und dann wirst du weise handeln. Genau das ist, was Josua hier tut. Genau das. Er leitet das Volk. Er folgt das Wort Gottes. Er tut genau das, was Mose vorgeschrieben hat. Und die Stellen, wo wir finden, was Mose vorgeschrieben hat, ist 5. Mose 11 und 5. Mose 27. Mose hat das zweimal veranlasst, dass dieses Ereignis stattfinden soll. So, Josua leitet das Volk. Wir dürfen das nicht einfach lesen und sagen, okay, ja, selbstverständlich. Und dann nichts weiter. Wie viele Könige später waren untreu? Sie hätten alles gehabt und wussten ganz genau, was sie hätten tun sollen. Aber sie waren nicht treu. Es ist ein Segen, dass wir treue Leiter haben. Und so, Männer, der Herr hat uns eine große Verantwortung gegeben. Ich rede hier nicht nur von Ältesten. Natürlich, Ältesten haben eine große Verantwortung. Aber wie ist es mit der Ehe? Wer soll in der Ehe leiten? Wer soll in der Familie leiten? Wer ist für die Erziehung der Kinder zuständig? Es steht nicht in Epheser 6, ihr Mütter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Es steht, ihr Väter, das ist unsere Aufgabe. Leiten wir? Sind wir bereit zuzugeben, liebe Männer, dass wir eine absolut wichtige und schöne Verantwortung haben, in unserer Familien, in unsere Familien und Ehen vorzustehen? Wir Männer, ich weiß, ich bin auch so, wir delegieren sehr gerne. Mach du das, Liebling. Mach du das, Söhnchen, Töchterchen. Übernehm das für mich. Und in vielen Sachen ist Delegieren ganz in Ordnung. Aber wir dürfen niemals die Führung, die Leitung in unsere Familien delegieren. Das steht uns nicht zu. Wir sind diejenigen, die Gott gesagt hat, tue das. Das ist eure Aufgabe. Und wie ist es auch dann natürlich in der Gemeinde? Es steht in 1. Timotheus 3, dass es eine gute Sache ist, wenn man diesen Wunsch hat, in der Gemeinde als Älteste oder Diakon zu dienen. Das ist nicht eine schlechte Ambition, wenn das für den Herrn Jesus ist, wenn es für mich ist. Ich will der Große sein in der Gemeinde. Dann weiß man gar nicht, was eine Gemeinde ist. Also das ist eine Möglichkeit zu dienen, nicht irgendwas Großes zu sein. Man ist nicht groß, nur der Herr Jesus ist groß. Und wenn wir erkennen, du, ich könnte in der allerwichtigste Organisation der Welt, die Gemeinde Jesu, eine führende Rolle spielen, indem ich bereit bin, mein Leben den Herrn Jesus voll und ganz hinzugeben. Es gibt nichts Wichtigeres in dieser Welt. Absolut nichts Wichtigeres. Weißt du, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, der Präsident oder was auch immer der heißt von Russland, also der Prime Minister, was er, von England, wie heißt das auf Deutsch, der Kanzler von England oder was auch immer, alle diese mächtigen Menschen, die führende, leitende Rollen spielen, vor Gott, sie sind nichts im Vergleich zu den Menschen, die in seiner Gemeinde leiten und dienen. Sind wir bereit, Männer, die Führungsrolle wahrzunehmen? Paulus, auch damals, hat Timotheus ermutigt. 1. Timotheus 4, Vers 12. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Wir haben gerade heute gelesen, Hebräer 13, Vers 7. Gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Da habt ihr gemerkt, da steht nicht und ehrt die Jesu oder betet die an, bla bla bla. Nein, nein. Ahmt ihr Glauben nach. Wenn sie vorstehen und einen Glauben darstellen, das ist ein Glaube woran? Woran glauben wir? An uns? An diese Gemeinde, diese kleine freie Bibelgemeinde in Donaustadt? Und wir glauben an Jesus. Wir gehören zu etwas viel Größeres. Gott ist treu. Ja, vor 2000 Jahren von heute ist Jesus da gewesen. 2000 Jahre davor war Abraham da. Gottes Plan geht in Erfüllung. Hier steht eben in Vers 17 in Hebräer 13, was wir heute auch gelesen haben. Gehorcht euer Führer. Und das heißt nicht eine blinde Gehorsam. Dieses Wort bedeutet, lasst euch überzeugen. Wovon überzeugen? Eine Persönlichkeit? Also, das weiß ich, kann nicht der Fall sein, weil meine Persönlichkeit nicht so toll ist. Meine Kinder lachen immer wieder über meine Witze, aber das ist nur, weil sie mich lieb haben. Also, wir haben persönlich nichts anzubieten. Was bieten wir an? Wovon sollen wir uns überzeugen lassen? Vom Wort. Und damit folgen wir keinen Menschen, wir folgen Gott. Wir folgen sein Wort, wir folgen Jesus nach. Lasst euch überzeugen von euren Führern aus dem Wort heraus. Fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einen Rechenschaft ablegen werden. Das ist eine Stelle, die mir natürlich sehr ernüchtert. Und alle, wir haben vorher gesagt, was für ein Vorrecht es ist, dem Herrn in der Gemeinde zu dienen. Aber was auch für eine Rechenschaft wir dann eines Tages ablegen. Und liebe Geschwister, wenn wir aus dem Wort etwas sehen, nehmen wir vor, wie das Volk Israel damals, wo sie gelesen haben, Fluch und Segen, sie sagten Amen. Nicht, weil Josua das gesagt hat, sondern weil es im Wort steht. So sind wir bereit, wenn du dem Herrn hingegeben sein willst, wie das Volk damals den Bund erneuert hat, wo sie die Treue Gottes gesehen haben, dann wirst du auch das Vorrecht haben, geistliche Leiter in der Familie, Gottes Plan ist, dass die Männer in der Familie leiten, dass in der Gemeinde, liebe Frauen, ihr seid nicht entlastet, ihr habt auch eine führende, wichtige Rolle, ihr habt auch eure Verantwortungen, wo ihr leitet und führt, auch in der Familie, auch in der Gemeinde, in euren, wo Gott euch diese Vorteile zugeteilt hat, in seine Ordnung und Struktur. Niemand ist minderwertig, niemand ist größerwertig. Wir sind alle gleich und das siehst du auch in dieser Stelle. Wir kommen gleich dazu und das ist der nächste Punkt. Die Gemeinde ist wesentlich für deine persönliche Hingabe. Und jetzt reden wir nicht nur von der Gemeindeleitung, sondern von uns alle. Nicht jeder hat diese Berufung und Begabung vom Herrn in der Gemeinde eine Führungsrolle zu übernehmen. Das macht diese Menschen nicht minderwertig. Paulus sagt das ganz klar in 1. Korinther 12. Es ist ein Leib. Viele Funktionen. Und wir alle gehören dazu. Wir sehen hier, wie wichtig damals es war, dass das ganze Volk, wir können uns das schwer vorstellen, aber es war wirklich das ganze Volk. Er bemüht sich in dieser Stelle, dazu klarzumachen, dass alle Menschen in Israel dabei waren. Lesen wir das an. Das steht da, ganz Israel. Ihr könnt das durchlesen. Ich habe das jetzt nicht mit, ich habe es in meinen Notizen hier. Bitte 33. Ja, danke schön, danke schön. Und ganz Israel samt, wer gehört dazu? Ganz Israel. Ältesten und die Vorstehern und Richtern. Okay, das sind ja natürlich die Schwergewichte, die großen Leute, die Verantwortung getragen haben, wenn man so sehen will. So, nur die? Nein. Da steht auch dann natürlich, die standen zu beiden Seiten der Lade, den Priestern und den Leviten gegenüber, welche die Bundeslade des Herrn trugen. Okay, so da sind dann die Geistlichen, also die Priester. Sind es nur für diejenigen? Nicht nur, nein. Dann auch die Einheimischen und dann auch die Fremdlinge vor den Einheimischen. Und dann in Vers 35, da steht, es waren nicht nur die Erwachsenen da, die ganze Gemeinde Israel, auch vor den Frauen und Kindern und den Fremdlingen, die in ihrer Mitte lebten. Das heißt, Rahab war dabei. Rahab wurde in Israel angenommen und sozusagen in Israel hineingebracht. Fremdlinge, aber gläubig. Alle sind da. Stell dir vor. Und ich bin auch der Meinung, also die haben sicherlich nicht ihr ganzes Habe und Vieh und alles da zurückgelassen, da in der Nähe von Jericho. Die sind diese lange Strecke. Einer hat dann diese Reise von Jericho bis zu eben diesem Berg Ebal vor vielen Jahren mit einem Esel gemacht, um zu sehen, wie lange könnte das dauern. Er hat 11 Stunden gebraucht, das zu tun, aber das ist ein einziger Mann mit einer kleinen Gruppe. So, 2 Millionen Menschen, wahrscheinlich 2, 3 Tage unterwegs mit allem, was sie hatten, und dort dann treffen sie ein in diesem Tal und sehen diese 2 Berge, beide Seiten. Diese Menschen sind vor Gott alle gleich. Die Kinder, die Frauen, die Männer, die Richter, die Leviten, die verschiedenen Ältesten, die Vorstehern. Denk niemals, dass Gott irgendwie parteiisch ist. Dass Gott glaubt, da du vielleicht nicht die wichtigste Rolle spielst in irgendetwas, dass du vor Gott weniger wert bist. Nein, Jesus liebt alle. Er starb für die ganze Welt. Er liebt auch dich. Und denk schon gar nicht, wenn du irgendeine wichtige Rolle zu spielen hast, dass du irgendjemand bist. Wir sind Staub. Das ist, was wir sind. Und alles, was wir haben, ist eine Verantwortung, es ist ein Haushalterschaft. Etwas, das wir für den Herrn verwenden können. So, wenn du schwer begabt bist, hochbegabt, das hören wir immer wieder in der Volksschule. Mein Kind ist hochbegabt. Und natürlich, alle unsere Kinder sind hochbegabt, keine Frage. Und wenn du das irgendwie dein ganzes Leben lang gehört hast, du bist ein hochbegabtes Kind. Das kann sein. Ich glaube sehr wohl, dass viele sehr begabte Kinder auch in unserer Gemeinde vorhanden sind. Aber lass dich nicht stolz daraus werden. Was heißt das? Du hast mehr, das du dem Herrn zur Verfügung stellen kannst. Mehr, das du für Jesus tun kannst. Und zum Schluss wird das Einzige sein, das wertvoll ist. So, wir haben damals gesehen, dass das ganze Volk musste dem Herrn treu sein, sollte dem Herrn treu sein. Und als Achan das Volk eigentlich in der Sünde führte, das Volk dann eigentlich zum Sturz gebracht hat und dadurch 36 Mann aus dem Armee Israel sind gestorben. Dieser einer hat große Schwierigkeiten vorbereitet. Wir auch. Wenn du in der Gemeinde kommst und du redest mit den anderen Geschwistern, wirst du entweder erbaut oder nicht erbaut. Und worauf oder woran hängt das? Dass sie nett angezogen sind? Glaube ich nicht. Und ich weiß nicht, ob das nett angezogen ist. Ich versuche einfach, die Würde des Predigten nicht runterzumachen. Darum dreht sich's nicht. Was erbaut uns? Wovon wir reden? Was in unserem Herzen ist? Was uns bewegt? Wer für uns wichtig ist, das kommt, das sprudelt aus unser Herzen heraus. 1. Korinther 12, Vers 26, wo diese Stelle, wo es um das Leib Jesu geht. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus. Und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. So vollbringe deine Aufgabe in der Gemeinde Jesu. Heute sagt uns unsere Welt, denk nicht als Teil des Leibes. Man hört schon immer wieder, du sollst sozial denken. Aber eigentlich ist ein Widerspruch, weil du hörst auf einer Seite, wir sollen sozial sein, aber dann hörst du ständig, immer wieder, ständig betont, denk an dich, denk an dich. Tu, was du willst. Was brauchst du? Du bist dein eigener Gott. Dieses alte, das Wort, das mein Freund Christoph Rüttgers eben gesagt hat, dieses alte Ego-Ichs-Muss. Ego-Ichs-Muss. Es dreht sich um mich. Ich will, was ich will. Aber dreht sich das Leben um mich? Bin ich glücklich, wenn ich für mich kämpfe? Bewiesen, nein. Dann bist du extrem unglücklich. Wo findest du Freude, vor allem als Christ, wenn du bereit bist, das Wort Gottes zu folgen, wenn du bereit bist, deine Rolle, was auch immer das ist, für den Herrn zu tun? Nicht aus Zwang, sondern aus Freude. Hingabe, weil Gott treu ist. Und er will, dass du ein reines Herz hast und dass du Gemeinschaft mit ihm hast. Das ist eine große Freude. Und jetzt stellst du die Frage vielleicht, warum sagst du diese zwei Dinge? Also erstens, alle waren dabei und alle waren verantwortlich. Alle, von groß bis zum kleinsten, alle, die dabei waren dabei. Auch die Babys waren da. Sie haben natürlich nicht Amen gesagt. Die haben was anderes gesagt. Aber die waren alle da. Es ist wesentlich, dass wir gemeinsam, deswegen steht auch in Hebräer 12, dass wir eben die Versammlung nicht versäumen sollen. Einander sollen wir anspornen zu Liebe und gute Werke. Das ist wesentlich, das ist wichtig für unsere persönliche Hingabe. Wir sind nicht allein, wir sind mit der Gemeinde. Und das Dritte, was wir heute betrachten, ist, wie zentral das Wort Gottes war in dieser gesamten Situation in Josua 8. Und jetzt wollen wir 5. Mose 27 aufschlagen und diese Stelle ein bisschen anschauen, wo Mose das dann eben vorschreibt. 5. Mose, Kapitel 27. So, die Leiter nehmen ihre Verantwortung wahr. Das gesamte Volk nimmt ihre Verantwortung wahr. Und wonach lassen sie sich richten oder führen? Was tun sie? Sie folgen das Wort. Es steht da immer wieder, alles, was Mose geboten hat, haben sie getan. Ab Vers 11, davor wird auch erklärt, wegen den Altar und die Opfer. Aber hier steht dann Vers 11, und Mose gebot dem Volk an jenem Tag und sprach, diese sollen auf dem Berg Garizim stehen und das Volk zu segnen, wenn ihr über den Jordan gesandt seid. Simeon, Levi, Juda, Issachar, Josef und Benjamin. Und diese sollen auf dem Berg Ebal stehen, um zu verfluchen. Ruben, Gad, Asser, Zebulon, Dan und Naphtali. Und die Leviten sollten das Wort ergreifen und zu allen Männern Israels mit lauter Stimme sagen. Und dann geht's los. Verflucht sei, wer ein geschnitztes oder gegossenes Bild macht. Dürfen keine Götzenbilder machen. Und da geht er durch alle diese Fluche und dann im Vers Kapitel 28 alle diese Segen. So gehen wir das genauer an. Sie folgten Mose ganz genau. Alles, was hier steht, haben sie getan. Und das auch hier in Sichem. So da sehen wir, hier unten im Tal war die Bundeslade. Und dann auf beide Seiten dieser Bundeslade waren diese 6 Stämme. Auf einer Seite Berg Gerasim waren eben die Kinder, und das ist sehr interessant, die Kinder aller Vollfrauen Jakobs. Wie ihr wisst, Jakob hatte eigentlich mehrere Frauen, hatte Vollfrauen und dann Nebenfrauen. Auf der Seite Ebel, Berg Ebel, war eben alle von den Nebenfrauen, inklusive Ruben, der eigentlich mit einer der Nebenfrauen Jakobs gesündigt hat. So, du hast auf einer Seite das Berg des Segens, da wo die voll, das ist, wo die volle Frauen sind sozusagen. Das Perfekte, was Gott will eigentlich. Und auf der anderen Seite, Berg des Fluches, ist die von den Nebenfrauen oder die von schwerer Sünde beschuldigt wurden, wie Ruben. Aber wo steht das Altar? Auf der Seite vom Segen oder auf der Seite des Fluches? Ebal war eben das, der Berg des Fluches. Und oben auf diesem Berg baute und wurde es auch befohlen, baut dort ein Altar. Warum dort? Weil da, wo du merkst, du bist verflucht. Und was sagte eben auch das Neue Testament, die wussten es auch im Alten Testament, du musst nur einmal sündigen und du hast das ganze Gesetz gebrochen. Dann bist du vor Gott verflucht. Was hat Achan getan? Einmal gesündigt. Und das ganze Volk leidet dafür. Du und ich sind verdammt. Was brauchen wir? Wir brauchen ein Opfer. Wir brauchen Versöhnung mit Gott. Aber interessant ist auch hier, es war nicht nur Sündenopfer, was dort oben auf Ebal, Berg Ebal stattfand. Ja, es war Brandopfer. Brandopfer, dieses Opfer wurde völlig verbrannt. Da blieb nichts übrig. Es war Sündenopfer. Das war die Tilgung der Sünde. Aber durfte nicht nur Sündopfer da oben, sondern auch Friedensopfer. Und was waren die Friedensopfer? Das ist ein Opfer der Gemeinschaft. Gemeinschaft. Da wurde nur ein Teil vom Opfer verbrannt. Das ist sozusagen, was Gott bekommt. Und das andere Teil bleibt übrig und das Volk durfte das zweite Teil essen. Und das war und sollte darstellen, dass wir Gemeinschaft haben mit diesem heiligen Gott. Und daher auch unser Fazit heute. Gott will dein Herz, ein reines Herz und ein Herz, das Gemeinschaft mit ihm haben will. Und damals drehte sich nicht nur bloß um, ihr seid schlecht und ihr seid verflucht. Die wussten das. Sondern ihr, wenn ihr sündigt, seid verflucht, aber es gibt einen Ausweg. Der kommt noch. Und in ihm werden alle Völker der Welt gesegnet sein, wie Abraham damals versprochen bekommen hat. Und ihr seid ein Teil von diesem. Und das Brandopfer, dieser Sündopfer, ist ein Bild von dem, was der Herr Jesus eines Tages tun wird. Ein Teil wurde verbrannt und ein Teil hat dann, haben die Menschen das Volk gegessen. Und das war Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott. Und liebe Geschwister, wenn wir das anschauen, müssen wir uns auch die Frage stellen. Sind wir auch bereit, wirklich uns dem Herrn in dieser Art und Weise ganz und gar hinzugeben? Damals, bevor sie die Arbeit weiter angegangen sind, bevor sie das ganze Land erobert haben, hat Gott gesagt, geh dorthin und erkläre, warum ihr das macht. Ihr macht das, weil ich Abraham dieses Land versprochen habe. Ihr macht das, weil ihr mein Volk seid. Und ihr macht das, weil ihr mein Gesetz, meine Bestimmungen, meine Wünsche folgt. Ihr macht das nicht für euch selbst. Es ist nicht bloß ein Volk vertreibt ein anderes Volk. Nein, nein, weil sie dürften nicht einfach alle vertreiben. Es waren gewisse Grenzen. Was hier passiert ist, Gott erfüllt sein Wort. Und ein Volk folgt mit Hingabe, mit voller Hingabe ihrem Gott nach. Und liebe Geschwister, wir erobern kein echtes Land und kein Christ, der Jesus nachfolgt, würde jemals ein Schwert oder Waffe in der Hand greifen und irgendwas Geistliches mit Gewalt angehen. Jesus sagte, wer mit dem Schwert kämpft, der wird durch den Schwert sterben. Wir sind haben eine geistliche Aufgabe, aber genau das ist auch unser Schwerpunkt und Verantwortung. Sind wir bereit zu wissen und zuzugeben, wenn ich Jesus folge, dann werde ich auch geistliche Ziele erreichen. Ich will nicht für mich leben. Ich will nicht sein wie diese Welt um mich herum, die verflucht ist in der Sünde. Ich will ein Teil der Arbeit sein, die der Herr verwendet, um Menschen aus diesem Sündensumpf herauszuretten. Das ist ein Vorrecht. Die Rahab war dabei. Sie wusste ganz genau, was es bedeutet, gerettet zu sein. Sie gehörte zu den Kanaanitern, aber sie durch ihren Glauben durfte herausgerettet werden. Du und ich, wir sind genauso. Wir sind Rahab im Jahr 2021. Und Jesus rettet uns heraus. Was tun wir? Wofür leben wir? Warum tun wir, was wir tun? Ist alles in unserem Leben entweder ein Opfer für den Herrn, wie Römer 12 sagt? Lesen wir Römer 12. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Gott hat uns Barmherzigkeit in Jesus gezeigt. Ich ermahne euch, angesichts dieser Barmherzigkeit, dass ihr euer Leiber darbringt. Was ist dein Leib? So, das Ich. Dass wir uns dem Herrn zur Verfügung stellen. Wie? Als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. So, versteh mich nicht falsch. Ich habe jetzt nicht gesagt, Gottes Wille für alle ist, dass sie ihr Job aufgeben und alle in vollzeitigen Dienst als Evangelisten, Pastoren oder Hilfsarbeiter irgendwo anfangen. Wo steht das in der Bibel? Nein, gewisse Gaben, gewisse Leute. Die Frage ist, was ist deine Aufgabe? Und wozu und warum tust du, was du tust? Arbeitest du, um reich zu werden? Wie in 1. Timotheus 6 sagt, die reich werden wollen, die haben schwere Schwierigkeiten. Wenn das dein Wollen ist, ich will reich werden, dann haben wir Probleme. Und soweit ich weiß, gibt es niemand hier, das diese Ziele verfolgt. Alles, was wir haben, ist aber ein Haushalterschaft für den Herrn. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, Herr, ich möchte das, was ich tue, für dich tun. Die Arbeit, die ich mache, ich diene dir in meiner Arbeit. Das, was ich tue zu Hause, ich tue das für dich. Das, was ich tue in meiner Bildung, tue ich für dich. Du bist der Mittelpunkt meines Lebens. 2. Korinther 5, Vers 14 und 15 sagt Folgendes. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das ist unser Vorrecht. Wenn du das hörst, was tut das in deinem Herz? Wenn du das liest, ist in deinem Herzen ein tiefes Verlangen danach, ja, genau das ist, was ich mit meinem Leben tun will. Herr, zeig mir meinen Teil. Zeig mir deinen Weg für mich. Das ist das Herz, das der Herr will. Herr, schütze mich von meinem Weg. Schütze mich vor meinen Ideen, vor meinen Gedanken, vor meinen Zielen und zeig mir, was du willst, weil du mein Herr bist. Und weil ich auch verstehe, das, was in Galater 6, Vers 7 bis 10 steht. Was ich ernte, also was ich sehe, das werde ich ernten. Und ich möchte geistlich sehen. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun. Alle Menschen, nicht wählerisch, alle Menschen behandeln wir gut. Besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Ein Christ ist jemand, der in Christus neu gemacht ist. Und alle Menschen, die er oder sie begegnet, er will Gutes tun. Er will Vergebung spenden. Sie will auch Vergebung spenden. Sie und er, alle wollen den anderen dienen. Sie wollen nicht Rache, sie wollen segnen, weil Jesus so ist. Das ist, was es bedeutet, Jesus zu lieben, Jesus zu folgen. So, wie ist es mit dir? Vielleicht sagst du, Stan, wie? Gib mir zehn Schritte, wie ich dir dienen, wie ich Jesus dienen kann. Wie soll ich das für dich beantworten? Wie soll ich für deinen Leben die 10 genauen Schritte? Ich kann dir natürlich sagen, ja, was haben wir hier gesehen? Gemeinschaft in der Gemeinde ist wichtig. Wir haben gesehen, wie wichtig es ist, dass du deine geistliche Leitung in deiner Familie, in deiner Gemeinde, dass du die folgst, dass du daraus lernst und wächst. Natürlich, das haben wir alles hier gesagt. Aber jetzt ins Detail. Was soll ich mit meiner Arbeit tun? Wie soll ich das wissen? Das weiß der Herr. Du musst beten, du musst suchen, du musst dem Herrn anflehen. Und wenn du sagst, du, ich habe eine wichtige Entscheidung vor mir, dann, was tust du in der Gemeinde? Gibst du das bekannt und sagst, weißt du, ich habe eine wichtige Entscheidung. Ich will, dass der Herr mir zeigt, was das ist. Bitte bete mit mir, dass der Herr mir die Führung, die Leitung, die Klarheit gibt. Und was tut die Gemeinde? Sie sagt, na, ich habe keine Zeit dafür. Lass mich in Ruhe. Ich habe zu viel zu tun. Nein, die Gemeinde sagt, gerne. Gut, wir beten gemeinsam, bitten um die Führung des Herrn. Vielleicht ist es, sagt, ja, ich will meine Familie leiten. Wie soll ich das machen? Du, da gibt es viele Dinge. Wenn du Fragen hast und nicht weißt, wie du das angehst, dann bitte rede mit mir. Ich kann gerne verschiedene Dinge dir sagen aus dem Wort und Ressourcen dir geben. In der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde, in der Arbeit. Aber sei aktiv. Ergreife, was der Herr für dich will. Leg dein Herz sozusagen vor dem Herrn hin und sag, Herr, mein Herz gehört dir. Was willst du? Entscheide nicht jeden Tag neu, ob du Jesus nachfolgen willst oder nicht, sondern mach eine Grundsatzentscheidung. Leg dein Leben auf dem Altar und sag abgeschlossen, ich gehöre dem Herrn. Punkt. Und was Gott sagt, ist für mich immer die letzte und die richtige Antwort. Punkt. Keine Diskussionen, weil er der Herr ist. Einer hat es so gesagt, das heißt Judson van der Venter. Das war, klingt so wie ein Holländer oder irgendwas, aber der war in Amerika. Der lebte bis so 1940 oder so. Der schrieb das Lied, Alles will ich Jesus weihen. Und er schrieb, Alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen mein. Leib und Seele, Gut und Habe, alles soll sein eigen sein. Alles will ich Jesus weihen, all mein Herz zu ihm sich neigt. All mein sündiger, stolzer Wille sich dem Herrn gehorsam beugt. Alles will ich Jesus weihen. Halte alle Welt für Spreu. Doch was ich dem Heiland schenke, gibt er mir verklärt und neu. Alles will ich Jesus weihen, meines Geistes beste Kraft, all mein Denken, all mein Streben, alles, was mein Tagwerk schafft. Alles gehört dem Herrn. Es gibt keine Räume, keine Zimmer in meinem Haus, wo ich sage, Herr, da darfst du nicht rein. Eine andere Frau aus England, Frances Ridley Havergal, hat auch ein Lied gedichtet und geschrieben dazu. Nimm mein Leben, Jesus, dir übergebe ich's für und für. Nimm Besitz von meiner Zeit, jede Stunde sei dir geweiht. Nimm du meine Hände an, zeig mir, wie ich dienen kann. nimm die Füße, mach sie flink, dir zu folgen auf den Wink. Nimm die Stimme, lehre mich reden, singen, nur für dich. Nimm, o Herr, die Lippen mein, lege deine Worte drein. Nimm mein Gold und Silber hin, lehr mich tun nach deinem Sinn. Nimm die Kräfte, den Verstand, ganz in deine Meisterhand. Nimm her meinen Willen, dass er still in deinem Ruh. Nimm mein Herz, mach hier es schon dir zum Tempel und zum Thron. Und nimm du meiner Liebe Füll. Jesus, all mein Sehnen still. Nimm mich selbst und lass mich sein, ewig, einzig, völlig dein. Ist das dein Herzenswunsch? Keiner von uns kann sagen, das ist mein Erlebnis, das erlebe ich, ich bin so perfekt. Aber ist das deine Sehnsucht, deine Freude, darin zu wachsen? Genau das ist, was Josua sagt, das Volk damals, wozu er sie ermutigt hat, alles Amen dazu zu sagen. Und stell dir vor, du bist da, Hälfte der Volk auf einer Seite, die andere Hälfte auf die andere Seite. In der Mitte ist eben die Bundeslade. Es wird vorgelesen und dann hörst du, und anscheinend ist es akustisch da wie ein Amphitheater. Es wurde vorgelesen, sie haben gehört, und dann hörst du von dem ganzen Volk, Amen. Amen. Und ich frage uns als Gemeinde, wollen wir Jesus nachfolgen? Was sagt unsere Gemeinde? Sagen wir das? Amen. Und lass uns dem Herrn mit genauso viel Freude dienen. Lass uns beten. Vater.